Hallo zusammen, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum ersten Leitkunst-Podcast. Mein Name ist Erwin Schwind und ich sitze hier zusammen mit André Janssen. Hi André.
Hi.
Ja, erzähl mal, was sollte man über dich wissen, André?
Was möchte man über mich wissen? Ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet, wir haben zwei große Erwachsene. Kinder im Alter von 19, 21, bin in Siegburg in der evangelischen Freikirche seit 12 Jahren im pastoralen Dienst und genieße den Dienst sowie auch die Gemeinde. Okay. Ich denke, das ist so das Wichtigste.
Ja, cool. Also wir haben uns zwar schon vor einigen Jahren irgendwie kennengelernt, aber so wirklich intensiv ist das ja dann so vor einem Jahr geworden. Wir hatten ein paar Mal zusammen vorher schon Kaffee getrunken und Sachen überlegt, aber dann kamst du mit der Idee, aus der im Endeffekt auch Leitkunst entstanden ist. Viele werden Leitkunst jetzt erstmal auch als Konferenz kennengelernt haben, aber dieser Podcast ist auch Teil dieser Sache, also steht unter demselben Dach. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was hat dich motiviert, damals auch auf mich und den Andreas Fehler aus der FEG Bonn zuzugehen, der heute leider nicht dabei sein kann. Da kam kurzfristig was dazwischen, ansonsten wird er jetzt auch hier am Tisch sitzen. Was hat dich damals bewegt, hier so die Zusammenarbeit etwas zu intensivieren und so etwas zu entwickeln?
Also zum einen hatte ich selber einen harten Werdegang als Leiter.
Okay.
Und musste viele, viele Dinge lernen, viele Dinge von Null starten. Ich hatte nicht jemanden, der mich anleitet, der mir sagte, wann ich was tun soll. Und aus dieser Not geboren musste ich mir viel anlesen, aneignen, Leute aufsuchen, die mir im Voraus sind, um von ihnen zu lernen. Und auf diesem Weg habe ich gemerkt, ich bin lange nicht der Einzige. Es gibt viele Leiter, die allein im Alltag sind, ja. Ob es nun gewollt ist oder ungewollt ist. Und ja, verschärft durch diese Begegnungen und dann eben auch die eine Begegnung, von der ich im Video auf der Leitkunst-Website rede, so stellvertretend für viele junge Leiter, wer ist bei mir im Alltag? Wer hilft mir in meiner Situation? Wer gibt mir nicht nur allgemeine Prinzipien weiter, sondern schaut mit mir auf die Tatsache und überlegt mit, betet mit, begleitet mich im Alltag.
Ja, cool. Also ich weiß noch, als du mich da angesprochen hast, hast du direkt irgendwie so einen Punkt bei mir erreicht, wo ich dachte, ey, das lohnt sich auf jeden Fall, da auch Zeit und Kraft zu investieren. Und ich weiß, wir haben ein paar Monate überlegt, was kann man da eigentlich machen, was vor allem für unsere Mitarbeiter in den Gemeinden sinnvoll ist, die das ja oft auch ehrenamtlich machen. Und daraus ist dann diese Leitkunst-Konferenz entstanden. Dann kam das auch früher oder später, dass wir gesagt haben, okay, die Konferenz ist nicht das Einzige. Eigentlich wollen wir eine Community schaffen, also eigentlich eine Lerngemeinschaft, weil wir sehen, dass viele schon viele Erfahrungen gemacht haben und wir selbst genießen das total, wenn wir zusammensitzen und voneinander lernen. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns sehr stark bewegt. Also Also uns zu vernetzen, ein Netzwerk zu entwickeln, eine Gemeinschaft, in der wir viel voneinander lernen und auch von den Erfahrungen der anderen profitieren. Und heute wollen wir im ersten Podcast über das Potenzial reden. Und zwar wollen wir uns die Frage stellen, wie können wir das Potenzial unserer Mitarbeiter, wir beiden sind Pastoren in unseren Kirchen, aber das lässt sich auch auf Organisationen und Unternehmen anwenden. Wie können wir das Potenzial erkennen, aber vor allem auch entwickeln? Und ich musste heute morgens dran denken, an ein Fußballspiel, das ich irgendwann mal im Fernsehen sah. Und dann sagte der Kommentator über einen Spieler, der war schon 30 oder so, er sagte dann, naja, als er 18 war, wurde schon gesagt, der hat viel Potenzial. Aber die Tatsache, dass es mit 30 noch gesagt wird, er hat viel Potenzial, ist kein Kompliment mehr, sondern eine versteckte Kritik. Also Potenzial ist erstmal gar nicht viel wert, wenn es immer nur Potenzial bleibt und nicht entwickelt wird. Was ist so deine Verbindung zum Thema Potenzial? Woran musst du denken, wenn es darum geht.
Über zwei Dinge denke ich da. Zum einen, es ist auch unsere persönliche Geschichte, so viel ich dich kenne. Meine eigene ist es auf jeden Fall. Potenzial wird gesehen, wird entdeckt und dann wird man eingeladen. Und bei mir, nachdem ich mich mit 21 entschieden habe, Jesus nachzufolgen, war es der Jugendleiter, der sehr viel in mich investiert hat. Also mich geistlich aufzubauen, aber dann noch gleich Werkzeug in die Hand zu geben und sagen, komm, da machst du eine Einleitung, da machst du eine Predigt, da machst du in der Jugendfreizeit organisatorisch irgendwas. Und das bringt mich zum Zweiten, so wenn ich an Potenzial denke, dann denke ich an ein Kohlenstück, aus dem ein Diamant entstehen kann. Und nur die Behandlung, der Umgang mit diesem Kohlenstück, die Art und Weise, bestimmt darüber, was daraus entsteht.
Ja, das ist bei mir sehr ähnlich gewesen. Es ist interessant. Ich war damals, glaube ich, 15 oder bin gerade 16 geworden. Und mein Leben damals war etwas chaotisch. Ich hatte äußerst wenig Freude an der Schule, glänzte eher durch Abwesenheit und habe öfter mal die Vormittage bei McDonald's verbracht, anstatt in der Schule. Das hat natürlich
ich hoffe, deine Mutter hört nicht zu.
Ach ja, mittlerweile weiß ich es. Ja, genau. Das hat natürlich zur Folge, ich musste irgendwann mal eine Klasse wiederholen, bin sitzen geblieben. Und ja, also ich habe, eigentlich ist mir nicht sehr viel gelungen. Mir fiel das auch nicht leicht zu lernen und so. Und damals, in dieser Situation, kam damals ein Gemeindereferent aus der Kirche, wo ich war, auf mich zu und sagte, Erwin, willst du nicht in die Jungschar- und Teenagerarbeit einsteigen? Ich sehe da großes Potenzial. Ich glaube, du könntest das super machen. Und ich verstand die Welt nicht und ich dachte mir, okay, ich habe dafür nur eine Erklärung, und zwar, der Typ hat einfach gar keine Ahnung, wer ich bin und hat wahrscheinlich richtig Not und deshalb fragt er jetzt mich. Und für mich war das eine super Chance. Ich bin damals eingestiegen und habe ganz menschlich direkt so gewisse Erfolgserlebnisse gehabt, Bestätigung erlebt. Und das war ein sehr entscheidendes Momentum für meine komplette Entwicklung eigentlich. Ne? Und damals habe ich das nicht ganz so verstanden, aber ein paar Jahre später war das für mich klar, wow, der Typ hat damals mehr gesehen in mir als alle anderen drumherum und auch mehr als ich selber gesehen habe. Und er sah nicht nur meinen damaligen Zustand und meinen Output, sondern ein Stück weit hatte er die Fähigkeit auch, sich vorzustellen, was dieses Potenzial auch für die Zukunft bedeutet und was sich daraus entwickeln kann. Und ja, das prägt mich bis heute. So auch dieser Wunsch, ich will jemand sein, der mehr in den Menschen sieht als die meisten anderen und der Menschen nicht nur irgendwie bewertet und beurteilt nach dem, was sie gerade irgendwie leisten oder Sichtbares zeigen, sondern ja, das Potenzial zu entdecken, was Gott in sie hineingelegt hat. Und ein Stück weit eine Vorstellung zu entwickeln, was das auch für die Zukunft bedeuten kann. Das treibt mich bis heute an, ja, mit diesem Blick auch die Mitarbeiter zu sehen. Könntest du von Erfahrungen erzählen oder so auf deinem Weg, das sind ja manchmal negative Erfahrungen oder auch positivere Erfahrungen, aus denen man etwas lernt, wo man sagt, okay, das ist hier ein Prinzip, wenn es ums Potenzial geht, das macht, darauf sollte man achten.
Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke, wenn man Ausschau hält nach Leuten mit Potenzial, Mitarbeitern, ist eben ganz wichtig, was du sagst, nicht nur, was sehe ich, sondern was kann daraus werden, was kann entstehen. Und da muss man sich über Dinge im Klaren sein. Du wirst kein Potenzial entdecken, wenn du nicht bereit bist, Zeit zu investieren. Und du wirst kein Potenzial entdecken, wenn du nicht risikobereit bist. Sprich, es werden Menschen dich enttäuschen. Die werden deine Erwartungen oder deine Vorstellungen nicht erfüllen. Gerade wenn man sich auf junge Leute einlässt, muss man damit rechnen. Aber das darf uns dann nicht enttäuschen, hart machen und zu einer Einstellung führen, dass wir sagen, hey, das lohnt sich, das Ganze nicht.
Ja, guter Gedanke. Ja, ich stelle mir, bei mir kommt auch manchmal die Frage, so, okay, warum ist das so wichtig? Hast du etwas, wo du sagst, es gibt Gründe, warum es sich lohnt, sich mit seinem Potenzial, dem Potenzial in der Gemeinde. Es macht wirklich einen Unterschied, wenn man bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen.
Auf jeden Fall. So wie wir in der Gemeinde damit umgehen und auch Potenzial entdecken und entwickeln, ist die Sicht, Gott hat in jede Gemeinde das hineingelegt, was er von ihr haben möchte oder erwartet. Oft projizieren wir allgemeine Erwartungen auf unsere Gemeinde, so muss sie sein, und stellen uns weniger die Frage, wer sind wir, was haben wir. Und für uns ist so ein wichtiges Tool, ist zum Beispiel das Dienstseminar, das uns eben hilft zu sehen, was haben wir da in der Gemeinde. Und dann zu fragen, was heißt das für uns, dass diese Gaben, das Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, auch das bestimmt, was wir tun, was unser Auftrag ist.
Also ich glaube, dass alle sich darin einig sind, dass wir Potenzial erkennen wollen und entwickeln wollen. Aber die größte Herausforderung ist ja oft, okay, wie packen wir das auch erfolgreich an? Und bevor wir dazu konkreten irgendwie Tools und Werkzeugen kommen, würde mich einfach interessieren, oft ist ja eher die Haltung dahinter und gewisse Prinzipien noch entscheidender als irgendwelche Werkzeuge. Könntest du mir vielleicht 2, 3 wichtige Prinzipien nennen, aus deiner Erfahrung heraus, die entscheidend dafür sind, dass man Potenzial auch gesund und erfolgreich entwickeln kann?
Vor 6, 7 Jahren haben wir uns entschieden, eben das umzusetzen in der Gemeinde, wie du gesagt hast, nicht Lückenfüller zu suchen. Da wird ein Dienst in Anführungsstrichen frei und jetzt müssen wir den besetzen, sondern vorher anfangen und gucken, was haben wir da, was hat Gott hineingelegt in dieses in diese Gemeinde, in diese Menschen. Und da sind mit der Zeit, wir haben uns damals, wie gesagt, schon für das Dienstseminar entschieden, aus mehreren Gründen, die ich ja nicht alle jetzt aufzählen werde, aber daraus sind Prinzipien erwachsen, wie zum Beispiel, wie du schon mal gesagt hast gerade eben, deine Gabe bestimmt deine Aufgabe. Wenn man mit jungen Leuten spricht über Berufung und ihr Potenzial, dann finde ich oft so eine mysteriöse Erwartung von irgendetwas, was da passieren muss. Und ich sage meinen jungen Leuten, zu 70% ist deine Berufung in dir. Es ist der Mix aus deiner Persönlichkeit, deinen Gaben, deinen natürlichen Fähigkeiten. Das ist, was Gott gegeben hat und was auch eingesetzt werden muss. Und dann das Zweite daraus ist, konzentriere dich auf deine Stärken. Das Prinzip heißt, stärke deine Stärken. Zu oft machen wir das unserem Schulsystem nach. Oh, das kannst du gut, jetzt musst du nur noch dich darauf konzentrieren, was du noch nicht so gut kannst.
Ja, genau, das war bei mir auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich Schule gehasst habe, weil ich war eigentlich nur mit meinen Schwächen beschäftigt. Ich war grottenschlecht in Französisch und auch Englisch. Und was macht man dann? Nachhilfe natürlich in den Fächern, wo du schlecht bist, ne? Und investierst viel Zeit eigentlich in deine Schwächen und vernachlässigst deine Stärken. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und so ein Bild für mich ist geworden, das erzähle ich auch in jedem Seminar, ist diese Anekdote von der Tierschule, wo man einen Hasen, einen Adler, ein Eichhörnchen und eine Ente hat. Und wo man 4 verschiedene Disziplinen hat. Schwimmen, Laufen, Klettern und Fliegen. Und da muss man kein Genie sein, um sich ein Bild davon zu machen, wer in welchen Prüfungen gut sein wird, weil jeder das lebt, was in ihn hineingelegt worden ist. Und das ist auch das Bild für meine Gemeinde, für das Potenzial, das wir dort haben. Also Dienstbereitschaft ist ein Schlüssel. Okay. Testfreudigkeit ist bei uns ganz wichtig. Ja. Wir erlauben Mitarbeitern, sich zu testen für 3 Monate, 6 Monate. Ist es ein Bereich, der einem zusagt? Da hatten wir jemanden, der mit Kindern eingestiegen ist, mit Kindern zu arbeiten und dann gemerkt hat, das ist nicht der Bereich. Und dann, als er bei den Teens angekommen ist, war er der glücklichste Teenleiter, den ich kenne. Das sind auch ganz wichtige Prinzipien. Und dann letztendlich das, was die Bibel nennt, wer klein ist, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Über die Treue in den einzelnen Aufgaben, die man dann bekommt oder erfüllt, wächst das Vertrauen auch beiderseits. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Vertrauen ist die Basis, um Potenzial zu entdecken, um diesen Menschen Freiraum auch zu geben, auch eigene Fehler zu machen.
Ja, ich muss an einen Satz denken, den mir mal, da war ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wahrscheinlich Anfang 20. Und da gab mir eine Mitarbeiterin so eine Karte oder schenkte mir ein Buch und da stand auf der ersten Seite, wenn du kleine Dinge tust, als wären es große, dann wirst du später große Dinge tun können, als wären es kleine.
Super Satz.
Ja, genau. Also und der begleitet mich bis heute, das vergesse ich nicht. Ne? Also ich glaube, dass halt in den für uns scheinbar kleinen Dingen, wenn wir dort Treue lernen, wenn wir dort Hingabe lernen, wenn wir die Stühle vorm Sonntagsgottesdienst so stellen, als würde das die Welt verändern, dann passiert da in uns etwas und es ist eine Art Vorbereitung für die Dinge, zu denen wir jetzt gar nicht in der Lage wären, die uns jetzt überfordern würden, aber durch diese Schritte auch der Treue und des Dazulernens, des Wachsens, bereitet Gott uns vor, auch für die Dinge, die, die wir dann in Zukunft auch meistern können, als wären es gar nicht so große Dinge. Ne? Da muss ich jetzt so dran denken. Ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und dann kommt auch noch die Eigenart der Gemeinden hinzu. Ne? Du leitest nicht eine Gemeinde, ich leite eine Gemeinde. Die sind völlig unterschiedlich vom Werdegang, von der Gemeindekultur. Ihr macht Dinge als Gemeinde, andere als wir. Ich weiß nicht, was ist für dich da der Entdeckungsmoment oder Prozess? Wie baust du Leute auf? Wie finden sie ihren Platz in deiner Gemeinde?
Ja, also ich glaube, du hast ein paar Sätze zurück, hast du das Wort Vertrauen genannt. Und wir beschäftigen uns oft mit der Frage, so wie entwickelt man eine gesunde Mitarbeiterkultur, wie schafft man es, dass Mitarbeiter auch motiviert sind. Und da spielt natürlich Wertschätzung eine ganz große Rolle und man überlegt, was kann man den Leuten vielleicht schenken, wie kann man ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Und ein Satz, der mich da begleitet, ist, die größte Form der Wertschätzung ist Vertrauen. So, und ich glaube, dass das mehr wert ist als jedes Buch oder irgendwie eine Konferenz, die wir bezahlen oder was auch immer. Wenn die Mitarbeiter merken, ich vertraue ihnen, ich vertraue ihm. Also wenn ich jemandem etwas gebe, dann vertraue ich ihm wirklich diese Verantwortung an. Er trifft Entscheidungen, er trägt Verantwortung und es ist nicht so, dass ich alles irgendwie kontrolliere oder versuche, alles nur zu lenken und zu bestimmen. Also ich glaube, dieses Vertrauen zu haben, ist da ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das Zweite, was ich dazu sagen will, hat damit auch was zu tun. Ich sage mir immer, rede viel über das Warum und weniger über das Was und Wie. Wir neigen dazu, wenn wir Mitarbeiter entwickeln wollen, bevollmächtigen wollen, ihnen Dinge delegieren möchten, dann sprechen wir natürlich so, ja, das ist die Aufgabe, am besten machst du das so und so und wir reden über das Was und das Wie und das ist eigentlich Mikromanagement dann haben wir eigentlich ganz viele Helfer, aber wir haben keine mündigen Mitarbeiter, keine Leute, die in ihrem Leben eine Reife entwickeln, zumindest nicht durch uns. Oh ja. Und da viel mehr darüber zu sprechen, was ist unsere Vision? Warum machen wir das? Ja, einfaches Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns im Kindererlebnisgottesdienst Mitarbeiter wäre und ich suche neue Mitarbeiter für diesen Dienst, dann kann ich natürlich zu jemandem hingehen und sagen, ja, du, wir machen diesen Kindergottesdienst und wir brauchen so dringend Mitarbeiter, könntest du vielleicht mithelfen, du musst eine Geschichte erzählen oder du musst mit denen basteln oder dies und jenes. Dann rede ich über das Was, vielleicht ein bisschen über das Wie, wie man das macht. Ich kann aber auch hingehen und zu jemandem sagen, weißt du, ich mache seit 3 Jahren, arbeite im Kindergottesdienst mit und ich bin so fasziniert davon, welchen Wert es hat, eine Stunde in das Leben dieser Kinder zu entwickeln, ihnen weiterzugeben, wie Gott ist, wie Gott zu ihnen steht und zu sehen, was das in diesen Kindern tut, das begeistert mich. Das ist der Grund, warum ich das jede dritte Woche oder wie auch immer diese Zeit investiere. Ja. Und also zu erklären, warum ich etwas mache und dann zu sagen, hey, ich glaube, das wäre für dich auch passend. Glaubst du nicht, dass du da auch gut reinpassen würdest, das da mitzuarbeiten? Also das Warum, die Vision, die Motivation, das, was uns antreibt, eher in den Vordergrund zu schieben, auch wenn wir Dinge delegieren, zu sagen, hey, wenn ich möchte, dass irgendwie Geschenke für Mitarbeiter gesucht werden oder, nee, besser gesagt, wenn ich möchte, wenn wir beim Thema Wertschätzung bleiben und ich sage mir, okay, wie kriege ich das hin, dass ich meinen Kleingruppenleitern irgendwie eine Wertschätzung entgegenbringe, dass sie merken, dass ihr Dienst echt wertvoll ist. Dann kann ich natürlich irgendjemanden suchen und sagen, du kannst 20 Bücher besorgen und eine Karte dazu kaufen und diesen Text darauf schreiben mit diesem Vers und alles Mögliche, Mikromanagement. Ja. Oder ich kann zu jemandem hingehen und sagen, du, es wäre so cool, wenn wir etwas für die Kleingruppenleiter tun, damit sie verstehen, wie wertvoll ihr Dienst ist und damit sie ermutigt werden in diesem Dienst. Kannst du dir etwas überlegen? Hier hast du ein Budget, 1.000 Euro oder was auch immer. Also, und dann mach du. Ja, entscheide du, was du machst, wie du das machst. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn es um die Entwicklung geht. Also mehr über das Warum zu sprechen, als über das Was und das Wie. Und das Letzte, letzten von drei Dingen, die mir einfallen, ist, das habe ich von Google gelernt. Google hat mal richtig viel Geld investiert, um herauszufinden, was erfolgreiche Teams ausmacht. Mhm. Und die waren lange damit beschäftigt und hatten zuerst große Schwierigkeiten. Zuerst dachten sie, okay, vielleicht liegt das an einer Homogenität, also dass alle sehr ähnlich sind im Team. Dann haben sie festgestellt, nee, es gibt Teams, die erfolgreich sind, die sehr heterogen sind und welche, die sehr homogen sind. Okay, vielleicht liegt es an dem, wie sich die Leute verstehen, also ob sie auch privat mal was unternehmen oder sowas an der Stimmung, haben sie festgestellt, okay, manche Teams sind erfolgreich und haben ein sehr distanziertes, also die Teammitglieder, ein sehr distanziertes Verhältnis zueinander und sehr professionell und andere, die sind fast ein Freundeskreis, aber beide sind erfolgreich. Und die waren ein bisschen verzweifelt, weil sie eigentlich nicht dieses Kriterium gefunden haben, wo sie sagen, okay, das macht ein erfolgreiches Team aus. Aber dann kamen sie, ich glaube, nach 2 Jahren doch auf einen Punkt, den alle erfolgreichen Teams gemeinsam hatten. Und sie haben das genannt, dass es in diesen Teams gab es eine emotionale Sicherheit. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel Team-Meetings gab, haben so gut wie alle mitgesprochen, weil keiner musste Angst haben, etwas zu sagen, was irgendwie falsch ist oder einen Fehler zu machen. Also die Leute haben sich sicher gefühlt, sich zu beteiligen, etwas auszuprobieren, einfach auch etwas zu äußern, was noch nicht komplett fertig und sicher ist. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Vor allem in Kirchen hat man manchmal so eine Kultur, bloß nichts falsch machen und man geht eher auf Nummer sicher. Und da einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, ey, das ist normal, dass wir auch mal was falsch machen, dass etwas nicht funktioniert, dass mal was floppt. So, aber hey, das sollte uns nicht davon abhalten, trotzdem Dinge zu probieren. Klar, Fehlerkultur ist in aller Munde. Also diese Dinge, und das sind Fragen natürlich der Kultur. Da hast du nicht von einer auf die nächste Woche eine große Veränderung, sondern so etwas entwickelt sich über Jahre.
Genau. Vertrauen ist grundsätzlich die Basis für Beziehungen. Und Beziehungen sind wiederum die Grundlage, um Menschen zu leiten.
Ja.
Gerade so in unserem Kontext. Ich denke, das wird nochmal ein Podcast für sich, wenn man darüber redet, wie delegieren wir. Was delegieren wir, Autorität oder nur Verantwortung? Da ist nochmal eine riesen Diskrepanz drin. Das ist eben, was du angesprochen hast, kreieren wir Nachfolger oder wirklich Leiter, die auch Verantwortung übernehmen. Aber da denke ich, nehmen wir uns beim nächsten Podcast die Zeit für.
Das auf jeden Fall. Ich würde jetzt vielleicht mal rübergehen zum Thema Tools. Also gibt es Hilfsmittel, die uns dabei helfen, Potenzial sowohl zu erkennen, als auch dann weiterzuentwickeln. Du hast kurz das Dienstseminar angesprochen, mit dem du persönliche auch Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, was siehst du so als Stärke davon und wo hat dieses Seminar vielleicht auch seine Grenzen?
Es hat definitiv Stärken und auch Grenzen. Die Stärken sind, man spricht immer von Kombination. Der Mensch ist eine Kombination von Gaben, von Neigungen, von Talenten. Da dein ganzes Wesen als Mensch kommt da auch mehr zum Tragen, was mir bei schlichten Gabentests, sage ich mal, zu kurz kommt. Und das andere ist, er ist sehr praktisch. Er hilft Menschen ziemlich schnell rauszufinden, wo ihre Stärken liegen, wo ihre Gaben liegen und auch die Personengruppen, in die sie sich investieren wollen. Das ist ein gutes Tool, um da Menschen auch in Dienst einzuführen, in die Mitarbeit zu führen. Das ist gleichzeitig auch die Schwäche des Ganzen, ist halt sehr oberflächlich gehalten. Ne? Wenn du da einen Test mit 10 Fragen hast, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass er dich jetzt super reflektiert hat. Und ich sage auch immer, die Ergebnisse der Tests sind immer nur Hinweisschilder. Die machen dich richtig, nicht aus. Ja. Du bist viel komplizierter als nur ein Testergebnis. Und deswegen prägen wir die zwei Dinge, die für mich Schlüssel sind dafür, damit Leute ihren Platz finden, ihre Berufung finden. Das ist einmal Dienstbereitschaft. Hm. Man muss einfach, um es mal sehr fromm auszudrücken, dienendes Herz haben.
Ja.
Bereit sein, auch Dinge zu tun. Und das Zweite ist die Testfreudigkeit. Und da sind wir ähnlich, wie du das auch für euch beschrieben hast. Wir sind testfreudig im Sinne, Menschen dürfen sich ausprobieren. Wo kann ich meine Gaben anbringen? Und sagen wir mal, da kommt aus dem Testergebnis raus die Gabe der Erkenntnis oder der Lehre oder der Barmherzigkeit oder sonst irgendwelche. Dann stellen wir uns im gemeinsamen Gespräch die Frage, wo kann man sie einbringen?
Mhm.
Und da ist uns dabei auch wichtig, wir denken nicht nur im Rahmen der Gemeinde, sondern auch außerhalb. Wir sind für die Welt da, wir sind für die Menschen um uns herum da. Und da erleben wir auch, dass jemand den Gesang im Chor aufgibt, um in einem Kinderheim mitzuarbeiten, weil man sich da auch von Gott geführt weiß. Auch das gehört dazu eben, sich auf diese Entdeckungsreise zu begeben. Und das würde, glaube ich, das Dienstseminar gut umschreiben. Es ist eine Entdeckungsreise.
Okay. Ja, ich glaube, darum geht es ja auch, dass man sich auch eingesteht, man weiß noch nicht alles, sondern man begibt sich auf eine Entdeckungsreise.
Genau.
Und ich glaube, gerade als leitende Mitarbeiter, als Bereichsleiter, als Pastoren, steht man manchmal in der Gefahr, dass man denkt, naja, ich habe einen ganz guten Überblick. So, und wenn man sich dann dem Ganzen etwas nähert, stellt man fest, oh, da waren mir doch so einige Sachen gar nicht so sehr bewusst. Ja. Ich musste auch immer wieder an diesen einen Vers denken, seid schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Um Zorn geht es mir gar nicht, aber wir sind richtig gut darin zu reden. Mhm. Darin werden wir ausgebildet. Aber unsere Fähigkeit zu hören, hinzuhören, hinzusehen, auch das ist ja nicht unbedingt Teil der Ausbildung für Pastoren, soweit ich das weiß. Und ich glaube, dass das aber ein ganz entscheidender Punkt ist auf dieser Entdeckungsreise, wenn man guckt, okay, Gott, was hast du jetzt in diese Organisation, in diese Kirche hineingelegt? Was ist da, womit wir arbeiten, womit wir unsere Berufung leben, unsere Vision mit Leben füllen? Mir persönlich helfen da manchmal auch ganz Tools aus der Wirtschaft, aus der Soziologie, verschiedene Methoden der Aktionsforschung, also bei denen es auch nicht nur um die Ergebnisse geht, sondern die auch eine Mobilisierung abzielen. Mhm. Das bedeutet, so ein ganz altes, sehr bekanntes Tool ist die SWOT-Analyse, finde ich immer noch gut. Was ich bei der schätze ist, du siehst nicht nur, also bei der SWOT-Analyse geht es ja um Stärken, aber auch um Schwächen. Da sehe ich auch oft eine Diskrepanz, dass Leute gern über ihre Stärken nachdenken, aber es vermeiden, sich mit ihren Schwächen zu beschäftigen. Und du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren und unsere Stärken stärken. Aber es ist gerade auch jedes Mal, wenn ich weiß, was ich nicht kann, ist das ja auch eine Riesenfreiheit, zu erkennen, ey, das ist nicht mein Ding, das ist nicht mein Weg. Und das muss ich auch nicht. Es ist ja auch gut einzugestehen, hey, das fällt mir schwer, sowohl persönlich als auch, und das ist bei der SWOT-Analyse, wir haben das schon mehrfach in unterschiedlichen Settings jetzt in den letzten 10 Jahren gemacht. Und ich weiß noch, als wir das erste Mal das gemacht haben, kam danach ein Gemeindemitglied auf mich zu und sagte, boah, krass, ich habe das noch nie erlebt, dass eine Gemeindeleitung es initiiert, dass wir über die Schwächen der Gemeinde sprechen. Weil viele denken so, oh, das ist dann irgendwie gefährlich oder das wird dann komisch aufgenommen. Es gibt ein paar Regeln, zum Beispiel, dass man keine personalisierten Schwächen, also dass man nicht über Personen redet, wenn es um Schwächen geht, sondern auf der, sag ich mal, Gemeinschafts- oder Organisationsebene bleibt. Aber das erlebe ich immer als sehr hilfreich. Also sowohl Stärken, Schwächen. Und ja, bei der SWOT-Analyse hast du ja dann auch noch das Thema Chancen und auch Risiken. Damit bringst du schon auch so ein bisschen nicht nur den internen Fokus, sondern auch zu gucken, okay, wie kommen unsere Stärken, Schwächen jetzt mit gewissen, mit unserem Kontext, sage ich mal, die Dinge in Dialog zu bringen und zu sehen, wie das zusammenpasst und welche Dinge daraus abzielen. Mhm. Und da kann ich auch nur jedem raten, der sowas mal machen will, gerade die erste Phase, also wo es um Sammeln geht von Stärken und Schwächen und sowas, da auch viele Leute zu involvieren. Das nicht nur mit einem Leitungsteam oder Ältestenkreis oder sowas zu machen, sondern da mal wirklich so einen Workshop zu machen mit 40, 50 Leuten, vielleicht Mitarbeitern, Teamleitern oder wie auch immer, um ein viel breiteres Bild auch zu bekommen von der Wahrnehmung her, von der eigenen Gemeinde. Das bringt also einige auch sehr interessante Ergebnisse und es schafft auch oft so eine Mobilisierung, sodass die Leute, wenn sie sich damit auseinandersetzen, dann selbst motiviert sind, dann auch gewisse Schritte zu gehen. Also genau, da gibt es auch noch andere Methoden wie die Kernkompetenzanalyse und so. Da kann man googeln, kann man vieles herausfinden. Aber ja, ich mache sehr positive Erfahrungen auch mit diesen Tools.
Und ein guter Nebeneffekt ist bei diesen Dingen, wir schaffen gemeinsames Vokabular. Wir reden plötzlich, wir benutzen nicht nur die gleichen Begriffe, sondern auch die gleichen Wörterbücher.
Ja.
Da scheitert es oft an der Kommunikation. Und die Sicht, die wir dadurch weiten, die Kultur, die wir in der Gemeinde prägen, ist enorm.
Ja.
Nach 6, 7 Jahren, du merkst einfach in der Gemeinde, es ist so selbstverständlich, gabenorientiert mitzuarbeiten, was es noch vor Jahren nicht war. Und das ist unbezahlbar, sowas. Ja. Da kommen andere Dinge dazu. Was sind unsere Kapazitäten? Was sind unsere Ressourcen? Das muss jede Gemeinde da in ihrem Kontext auch entdecken. Und da ist eben das Prinzip, was du genannt hast, wichtig, kapieren, nicht kopieren.
Ja.
Für meine Gemeinde mögen die Dinge, die du machst, nicht dran sein.
Ja.
Oder nicht in unseren Kontext passen, wenn wir authentisch bleiben wollen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und manchmal ist es auch so, wenn man so Analysen macht und dann hat man ganz viele Stärken und ganz viele Schwächen. Und dann hat man auch manchmal wird man auch davon erschlagen, weil man denkt, oh Mann, wie schaffen wir das jetzt alles? Womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, habe ich auch von anderen gelernt, da einfach zu priorisieren und die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt mal eine Schwäche, die wirklich relevant ist und die auch einen gewissen Schaden anrichtet und nehmen uns jetzt mal diese eine Schwäche und nehmen uns diese eine Stärke und fokussieren uns mal ein Jahr auf diese beiden Dinge, um diese Stärke, die wir schon haben, wo viel Potenzial ist, die wirklich mit sehr viel Ressourcen und Power und Konzentration weiterzuentwickeln und diese eine Schwäche, die manchmal unsere Stärken kaputt macht, weil sie auch so an einem so entscheidenden Stelle ist, die da auch viel zu investieren. Also wir haben zum Beispiel irgendwann mal gemerkt, okay, wir haben recht für unsere Verhältnisse einen sehr guten Gottesdienst vom Programm her, die Qualität und sowas, die ist gut, aber was uns schwerfällt ist, dass Leute integriert werden. Also Willkommenskultur nicht nur verstehen als, ja, schön, dass du da bist, sondern dass es auch die Schritte weitergeht, dass Leute in die Freundeskreise hineinkommen und dass Kirche zu einem wirklichen Zuhause wird. Und da kann man natürlich nicht sagen, naja gut, das ist halt eine Schwäche, fällt uns schwer, aber wir konzentrieren uns nur auf unsere Stärken, ist uns egal, ob Leute hier ein Zuhause finden oder nicht. Und wir haben über lange Zeit Gottesdienstserien gemacht, Workshops dazu gemacht, es an verschiedenen Punkten in den Fokus gerückt, um wirklich zu gucken, wie können wir unsere Gastfreundschaft, unsere Willkommenskultur, wie können wir diese entwickeln, weil das ist eins der zentralen Punkte unseres Auftrags, dass Menschen in einer Gesellschaft, wo sehr viele Leute einsam sind, ein Zuhause finden. Okay, und das Willkommen zu Hause nicht nur irgendein Spruch ist, sondern dass das gelebt wird. Ja. Und ist das immer wieder gut, einfach sich zu fokussieren, nicht alles anzupacken und dann kann man auch echt was verändern und bewegen. Gibt es noch irgendetwas Wichtiges zu dem Thema zu sagen?
Nee, ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgedeckt, was in so einem Podcast abgedeckt werden kann.
Genau.
Und es sind ja Themen, die kann man sehr lange bewegen, aber da ist es auch, und das ist mir auch wichtig zu sagen, über solche Themen auch im genaueren Kontext zu sprechen.
Ja.
Um welche Gemeinde handelt sich das, an welchem Ort. Aber das Prinzip bleibt, aus dem, was Gott uns gegeben hat, abzuleiten, wofür er uns das gegeben hat.
Ja, ja, cool. Schön. Ja, dann sage ich an dieser Stelle Tschüss. Wir sind mit unserem Podcast am Ende. Und ab jetzt wird jeden Monat eine Folge rauskommen. Das ist so der Plan. Hoffentlich funktioniert das auch. Und wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, Themen habt, wo ihr sagt, dazu würde ich gerne mal eine Podcast-Folge haben, ja, nutzt die Kommunikationswege, die ihr kennt, um Kontakt mit uns aufzunehmen, sei es über die sozialen Medien, über Mail. Ja, wir freuen uns, da ein Feedback zu bekommen, mehr auch von euch zu erfahren und dann dementsprechend auch hier die Inhalte so zu gestalten.
Ja, ich hoffe, dass wir da in einen Dialog kommen miteinander. Ja. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache, wie der Konferenz, auch dieser Podcast. Und danke dir für die Vorbereitung, für die Durchführung.
Ja, gerne. Und wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, ey, die solltet ihr mal interviewen, das wollen wir in Zukunft auch öfter mal machen, Gäste zum Podcast einladen, dann könnt ihr uns darüber auch etwas erzählen. Wir sind immer glücklich, wenn wir Leute kennenlernen, die uns inspirieren, von denen wir eine Menge lernen können. Und wir wollen immer mehr Schüler als Lehrer sein. Und genau, alles klar. So, dann noch einen schönen Tag, Nacht oder wann immer ihr das auch hört. Und bis zum nächsten Mal.